Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Rocket Engineers, dem Karriere-Podcast für Ingenieurinnen und Ingenieure. Bevor wir direkt mit unserer neuen Episode loslegen, möchte ich mich im Namen von Rocket Engineers bei dem Unternehmen Covestro bedanken, das diese Episode durch sein Sponsoring ermöglicht hat. Covestro ist ein Unternehmen der chemischen Industrie, das auf nachhaltige Materialien setzt und es gerne sehen würde, wenn die Polymerproduktion in Zukunft noch stärker von Frauen vorangetrieben würde. Jetzt geht's los mit unserer neuen Episode. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen Tobias hier bei Rocket Engineers. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Lennart, danke für die Einladung und ja, ich freue mich auf das Interview.
Tobias, stell dich doch mal kurz vor, damit wir wissen, wen hören wir auf der anderen Leitung. Was war so dein beruflicher Werdegang, vielleicht starten beim Studium und was machst du aktuell?
Ja, mein Name ist Tobias Bleckmann, ich bin 37 Jahre alt und ich habe Fahrzeug- und Verkehrstechnik an der FH Dortmund studiert, nach meiner Berufsausbildung und habe dann letztendlich zum einen, weil ich Geld verdienen wollte, aber auch eben mein praktisches Wissen erweitern wollte, eine Hiwi-Stelle am Institut für sparende Fertigung angenommen und habe dann neben meinem Studium halt eben dort gearbeitet und damit dann auch eigentlich den Kontakt zu meinem ersten Arbeitgeber gefunden bin dann da über meine Abschlussarbeit reingestartet und habe dort die Möglichkeit bekommen zu promovieren in der Industrie. Und das Schöne war, dass mir der Professor vom Institut Gleiches angeboten hat und das konnte ich dann wunderbar zusammenbringen und habe dann nebenbei noch einen Master gemacht. Das war dann in Produktionstechnik an der TU Dortmund und habe dann das zum einen eben das letztendlich ein Stück weit die Forschung kennengelernt, aber auch eben die industrielle Praxis. Ja, und habe dann anschließend dort auch eine Festanstellung bekommen. Und bin dann aber nach Nordrhein-Westfalen zurückgewechselt zu einem Automobilzulieferer. Und da jetzt seit 2015. Und mittlerweile bin ich dort halt Entwicklungsleiter.
Okay, sehr spannend. Das würde mich auch mal persönlich interessieren, wie du diese Zeit als Promovierender und gleichzeitig in der Industrie tätiger so empfunden hast, weil ich habe so also ein bisschen aus der Erfahrung und auch schon öfters gehört, dass das so ein bisschen die Problematik hat, dass es irgendwie nicht ganz Fisch, nicht Fleisch ist. Man ist irgendwie zwischen beiden Welten und dass das halt sehr, sehr anstrengend sein kann, weil beide Seiten die andere Seite irgendwie nicht so wirklich verstehen oder verstehen wollen. Wie hast du das empfunden damals?
Also es stimmt ein Stück weit. Es ist auf jeden Fall, kommt man in einen Zielkonflikt letztendlich. Man wird sehr stark auch ins Tagesgeschäft eingebunden. Das ist an den Universitäten aber auch nicht anders. Aber ich hatte dann einen riesen Vorteil, dass ich in einer Abteilung gelandet bin, wo man als Fertigungsverfahrensentwickler arbeitet. Und die hatte auch immer eine sehr starke strategische Komponente, sodass ich also wirklich freien Raum für die Forschung hatte und auch wirklich sehr, sehr gutes Equipment. Und aber auf der anderen Seite war es dann halt auch immer so, dass dann doch auch viele tagesgeschäftliche Aufgaben anfielen. Ja, und die Promotion dann auch häufig doch mit Überstunden letztendlich durchgebracht wurde, ja.
Okay, das ist natürlich auch so ein Klassiker. Also das mit den anderen Aufgaben hat man ja an einem Hochschulinstitut auch, hast du eben ja auch schon erwähnt. Aber klar, das hat natürlich auch den Vorteil, dass man eventuell auf der anderen Seite eine super gute Ausstattung hat, ne? Im Industrieunternehmen dann.
Ja, und vor allem, das war das Schöne halt, dass man viele Sachen auch wirklich direkt in die Praxis bringen konnte. Und klar, das ist auch eine Typenfrage, aber es war wirklich so, dass wir hatten sogenannte centerübergreifende Technologieabgleiche auch zwischen den Werken. Und da konnte man dann auch tatsächlich das, was man herausgefunden hat, in dem Fall ging es halt stark um die Zerspanung, direkt auch anderen Werken mitgeben. Und das ist auf reges Interesse gestoßen und man konnte dann durchaus auch Dinge direkt in die Praxis überführen. Das war wirklich sehr toll.
Stelle ich mir auch cool vor, weil es doch gerade so ein bisschen diese Problematik umgeht, dass man häufig an der Hochschule das Gefühl hat, okay, wofür mache ich das hier überhaupt? So ein bisschen der Praxisbezug halt fehlt, der ja gar nicht da sein muss unbedingt in der Grundlagenforschung. Ja, so ist die Grundlagenforschung auch teilweise definiert. Es muss ja nicht immer so sein, dass das in einem Jahr dann in die Praxis umgesetzt wird. Aber das ist natürlich manchmal der Motivation etwas nicht so ich sag mal, förderlich für die Motivation und hast du natürlich einen großen Vorteil gehabt dann in der Industrie.
Genau, und gleichermaßen ein Stück weit auch eben den Nachteil, weil man musste dann teilweise, wenn man dann doch sehr tiefgehende Untersuchungen gemacht hat, dann waren die doch schwerlich zu verkaufen, ja, und oder ein Verständnis dafür zu schaffen, warum man das getan hat, aber deswegen fand ich es ganz gut, dass man eben beide Welten leben konnte und da auch ein Stück weit für sich dann die Grenze ziehen konnte, ne?
Du bist ja jetzt in deiner aktuellen Position als Entwicklungsleiter immer noch nicht raus aus diesen beiden Welten, würde ich jetzt mal sagen, weil du bist ja immer noch in der Entwicklung oder Forschung und Entwicklung dann auch tätig, aber natürlich auch wieder in der Industrie, jetzt mit einem stärkeren Anwendungsbezug. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen in deinen Arbeitsalltag als Entwicklungsleiter? Einfach mal so ein bisschen erzählen, wie sieht so ein typischer Tag von dir aus oder eine typische Woche, sofern du es halt erzählen kannst? Weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn man frisch aus der Uni kommt oder gerade im Berufseinstieg ist, dann fehlt einem manchmal so ein bisschen der Bezug dazu, was gewisse Positionen eigentlich für Aufgabenfelder innehaben.
Ja, also klar kann ich gerne machen. Mache ich mal folgendermaßen. Das ist eine gute Idee, dass wir über die Woche reinstarten. Also bei uns ist es so, dass der Montag beginnt mit Projekten und Projektanfragen, die neu reingekommen sind. Die werden auf Management-Ebene bewertet. Das heißt also, es wird zunächst einmal geguckt, passt das in unsere Technologien rein. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann geht das in die Kapazitätsbewertung, können wir das bewerkstelligen. Ja, und dann transportiert man das entsprechend in die Mannschaft. Das heißt, dann kommen schon die, ich sag mal, ersten klassischen Chefaufgaben, die man dann hat, letztendlich sich zu überlegen, wer ist denn der richtige Kollege, Kollegin, die dann letztendlich diese Aufgabe übernehmen können. Und ja, spricht das entsprechend mit denen durch. Dann läuft das auch, und da muss ich auch wirklich sagen, ich habe ein tolles Team, eigentlich schon sehr selbstständig, dass die Kolleginnen und Kollegen sich dann da anfangen reinzuarbeiten und letztendlich das zu projektieren. Und das geht in der Regel so lange gut, bis irgendwelche Themen abnormal sind. Und dann komme ich wieder mit ins Spiel, aber mehr als Sparringspartner. Meinetwegen, wir haben zum Beispiel eine Technologie drin, die wir noch nicht gemacht haben. Berate ich mehr oder weniger meine Mitarbeiter dabei, was kann man denn alles machen, wen kann man ansprechen, welche Hochschulkontakte kennt man, kennt das Unternehmen oder wer im Unternehmen kann uns sogar helfen. Das ist der eigentlich sehr schöne Teil, weil wir halt irgendwie was Neues schaffen, also von der Anfrage des Kundens, die über ein Lastenheft beschrieben ist, daraus halt eben Konzepte zu erarbeiten. Ich mache dann diese Design-Release und dergleichen und sage auch, ja, das ist in Ordnung. Und das wirklich Wunderschöne ist, dass ich ja letztendlich immer mit komplett unternehmensübergreifend arbeite, also mit allen Fakultäten, die in irgendeiner Form dazugehören. Das heißt, dem Vertrieb, der Logistik, der Produktion, dem Industrial Engineering, der Qualität natürlich. Und dass ich dann halt auch eben mit denen sehr intensiv in der Absprache bin, und da wird vornehmlich dann eben, ich sag mal, auf Management-Ebene geguckt, dass die Kapazitäten passen, die Budgets passen, wir letztendlich die Entwicklungskosten richtig schätzen, dass in entsprechenden Angeboten dann letztendlich untergebracht wird und man das dem Kunden vorstellt. Und wenn alles gut läuft, habe ich dann relativ wenig Kundenkontakt. Wenn wir aber doch irgendwelche Themen haben, wo es etwas komplizierter wird, dann bin ich auch voll im Kunden und Kontakt unterwegs. Und zu meinen jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift von meinem Montag, weil den habe ich jetzt noch gar nicht verlassen. Letztendlich mache ich dann halt auch eben eine Prüfung von Vertragswerken, wenn die etwas komplizierter sind. Ich muss die Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben. Ja, und ja, dann letztendlich auch viele strategische Themen. Ne? Was sind Prozesse, die schlecht laufen bei uns? Wie kann man die optimieren? Und das sind eigentlich so die Tätigkeiten, die man als Entwicklungsleiter hat. Ja.
Ich finde das ein super spannender Aufgabenbereich, weil das, du hast eben schon gesagt, aus so vielen verschiedenen Aufgaben und Bereichen irgendwie besteht. Du hast ja schon viele, viele positive Sachen gesagt. Was reizt dich denn besonders am Bereich Entwicklung? Also jetzt vielleicht mal weg von deinem Alltag, aber auch vielleicht auch unternehmensübergreifend oder branchenübergreifend. Es gibt ja immer diese Branche Forschung und Entwicklung, oder jedes größere Unternehmen hat ja eine Abteilung oder einen Bereich Forschung und Entwicklung. Was würdest du sagen, ist besonders reizvoll, wenn man in diese Richtung geht?
Also zum einen das, was ich gerade schon mal angedeutet habe, dass man wirklich Dinge schafft. Ja, also im Fall, wo wir jetzt unterwegs sind, im Automotive-Bereich, da kriegt man einen Bauraum, ja, und man kriegt letztendlich Funktionsanforderungen. Und wie man es dann umsetzt, klar, es geht viel um Geld und Funktion, Performance. Und wie man es dann umsetzt, also die Dinge so zu schaffen, das reizt mich nach wie vor noch. Neue Fertigungsverfahren sich zu überlegen oder auch zu überlegen, welche geometrischen und designtechnischen Kniffe man einbringen kann, um eben Komponenten günstiger oder besser funktional zu machen. Und das sind Sachen, die mich nach wie vor extrem reizen. Und dann riecht man es auch schon raus. Ich bin nach wie vor Techniker mit Leib und Seele. Klar, über meine jetzige Funktion ist es natürlich weniger geworden, dass ich nicht mehr so in die Details abtauche. Aber wenn notwendig, gerade wie ich schon sagte, wenn wir dann wirklich auf so ein Problem stoßen, wo wir, sagen wir mal, nicht weiter wissen an einem Design und wir stecken die Köpfe zusammen und gehen dann wirklich richtig methodisch vor, wie man so ein Problem lösen kann. Und ich sag mal, zerfleddern mitunter sogar wirklich alle Gedanken, die wir bis dato hatten und fangen nochmal neu an. Das ist das, was ich nach wie vor total liebe.
Das stelle ich mir auch total cool vor, weil dieser Bereich Forschung und Entwicklung halt, ich sage mal, ein bisschen prädestiniert dafür ist, dass man diese Kombination aus Technologie und Management eben beibehält. Also selbst als Entwicklungsleiter muss man ja immer noch die Technologie verstehen und auch tiefer in der Technologie drin sein, als das jetzt im oberen Management irgendwie der Fall ist. Das finde ich sehr, sehr spannend in dem Bereich.
Genau, das ist aber auch die große Aufgabe, weil man natürlich an die Geschäftsführung reportet und gerade wenn dann heikle Entscheidungen oder dergleichen sind, dann hat natürlich das Wort Bestand und dann muss man halt eben genau wissen, wo man da gerade technisch steht. Aber wie du schon sagst, das ist wirklich genau das, was mich, ich würde sagen, am meisten reizt.
Du bist jetzt im Prinzip auch einmal, hast du den Arbeitgeber gewechselt, du warst vorher bei einem großen OEM und bist dann jetzt eher in die Zulieferindustrie gewechselt. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen auf diesen Entscheidungsweg oder was hat dich damals dazu bewegt, diese Entscheidung zu machen? Was waren für dich Faktoren?
Ja, das ist interessant. Also ich habe früher war für mich immer klar, ich möchte bei einem OEM arbeiten. Das war so eines der Ziele und das hatte ich dann auch für mich realisiert. Und als ich dann da so war, dann habe ich natürlich gemerkt, das ist unglaublich, was man letztendlich in so einem OEM alles mitbekommt, was da alles an Themen und Strukturen und wie Abläufe sind und auch, ich sag mal, politische Strukturen, wie man das alles für sich erlernen kann. Aber ich bin halt, wie gesagt, von der Berufsausbildung aus gestartet, ein Pragmat und ich mag es halt einfach, wenn ich besonders breit gefächert arbeiten kann. Das heißt also nicht irgendwie in meinem Bereich so feststecke. Und deswegen habe ich für mich dann irgendwann gemerkt, dass ich Lust auf einen Mittelständler hätte. Ich habe viel mit Mittelständlern zusammengearbeitet, damals in meiner Funktion beim OEM, Werkzeuglieferanten, Maschinenlieferanten und habe immer gemerkt, dass die Leute da ein deutlich breiteres Aufgabenspektrum noch haben, als es oftmals bei den großen OEMs, ich will es jetzt nicht pauschalisieren, aber ich sag mal oftmals bei den großen OEMs der Fall ist. Ja, und so habe ich mich halt entschieden, dann letztendlich wieder im Mittelstand Fuß zu fassen.
Ich finde es auch ganz spannend, weil es gibt zum Beispiel auch so einen Karriereratgeber, sage ich jetzt mal, von Heiko Mell vom VDI, der sehr bekannt ist. Und da beschreibt Heiko Mell auch, dass es im Prinzip rein karrieretechnisch ein sehr effizienter Weg ist, von größeren Unternehmen zu kleineren Unternehmen zu wechseln. Also zum Beispiel einem großen OEM zu starten, dann zu einem großen Mittelständler und dann vielleicht eher zu einem kleineren Mittelständler zu wechseln, weil man so eben immer schneller mehr Verantwortung übernehmen kann, wenn man will. Würdest du diese Meinung irgendwie teilen? Also hättest du das andersrum gefragt. Glaubst du, dass wenn du bei dem OEM geblieben wärst, du in derselben Zeit das gleiche Maß an Verantwortung übertragen bekommen hättest, wie du es jetzt beim Mittelständler hast?
Ja, weil es war schon so, auch zu meiner damaligen Zeit bei dem OEM, dass ich auch schon in einem Karriereprogramm war. Ja, also ich glaube schon, dass ich auch da zwangsläufig gewachsen wäre. Ja, das Interessante ist, dass ich habe den Heiko Mell auch mal gelesen, ich kenne das auch, was da beschrieben wird und ich halte das auch für richtig. Ich für meine Person habe aber eigentlich nie das große Streben gehabt, jetzt Karriere zu machen. Das kam halt tatsächlich wirklich über die Verantwortung, die ich übernommen habe und über die Leistung, die ich gebracht habe, dass man mir es eigentlich angeboten hat. Und aber das ist schlussendlich richtig, wie du es sagst oder wie Heiko Mell beschreibt, dass das eine sehr effektive und oder gute Vorgehensweise ist, wenn man Verantwortung übernehmen möchte.
Okay, das finde ich spannend, dass du das jetzt so sagst. Ich finde es auch gut, dass du mal gesagt hast, nein, in deinem Fall wäre es nicht so gewesen, weil man darf sowas ja auch nicht immer für bare Münze nehmen, sondern das ruhig auch mal hinterfragen. Deswegen finde ich cool, dass es in deinem Fall jetzt schon nicht so gewesen wäre.
Mhm. Nee, also das habe ich auch da schon gemerkt, dass man massiv gezogen wurde, ja, über die Leistung, die man gebracht hat, ja. Aber natürlich, ich sag mal, in einem Mittelständler gibt es zwar auch Assessment Center und dergleichen, aber das ist natürlich wesentlich standardisierter bei einem OEM, ja. Aber die Maschinerie lief auch damals schon los und ich bin aber vorher gewechselt.
Wie war das eigentlich mit diesem Karriereprogramm, was du gerade angesprochen hast? Ist das was, wird man da gefragt? Bewirbt man sich da drauf? Bist du da reingerutscht oder wie funktioniert sowas? Es gibt ja, also es haben ja nicht nur große OEMs, sondern alle größeren Unternehmen, deswegen finde ich das mal interessant. Okay, we've had a problem here. Kurze Pause zum Luftholen, bevor es mit dem spannenden Interview weitergeht. Bevor wir weitersprechen, möchte ich euch kurz den Sponsor dieser Folge vorstellen, Covestro. Das Chemieunternehmen mit Hauptsitz in Leverkusen stellt innovative Materialien und Kunststoffrohstoffe her. An 30 Standorten arbeiten weltweit mehr als 17.000 Menschen. Das Unternehmen legt großen Wert auf nachhaltige Lösungen, Inklusion und Vielfalt. Bei Covestro freut man sich daher ganz besonders, wenn sich nicht nur männliche Ingenieure bewerben. Bevölkerungswachstum, Erderwärmung oder Gleichberechtigung. Nicht alle Probleme dieser Welt lassen sich technisch lösen. Aber Technical Fixes können einen wichtigen Beitrag für eine zukunftsfähige Gesellschaft leisten. Da warten nicht nur große Herausforderungen, sondern auch beste Karriereperspektiven. Ein Abschluss in einem MINT-Fach und erste Berufserfahrung sind also gute Voraussetzungen, um bei Covestro einzusteigen. Zum Beispiel in der Prozessleittechnik, in der Automatisierungstechnik oder im Betriebsingenieurwesen. Aber auch im Chemieanlagenbau sowie im Fach- und Projektingenieurwesen werden gute Leute gesucht. Das Unternehmen hat sich vorgenommen, Innovation und Wachstum mit nachhaltiger Entwicklung zu kombinieren und braucht dafür kluge Köpfe. Dass der Werkstoffhersteller dabei global und ganzheitlich lenkt, wird unter anderem in seinem Bekenntnis zu den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen deutlich, darunter auch Ziel Nummer 5, die Gleichstellung der Geschlechter. Wenn ihr mehr über Covestro erfahren möchtet, das übrigens mehrfach dafür ausgezeichnet wurde, Frauen Top-Karrierechancen zu bieten, dann schaut einfach in die Shownotes, dort findet ihr den Link zu der Karriereseite. Ebenfalls in den Shownotes findet ihr wie gewohnt den Link zu Get in Engineering, dem Partner von diesem Podcast hier, wo es viele, viele Informationen rund um das Thema Berufseinstieg und Arbeitswelt im Ingenieurwesen geht. Und jetzt neu bei Get in Engineering ist auch ein neuer TikTok-Kanal. Also wenn ihr auf TikTok seid, schaut auch einfach mal bei Get in Engineering TikTok vorbei. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß mit der Episode. Okay, stand by
13, we're looking at it. Ja, also in dem Fall von Daimler ist es halt so, dass man halt eben Fürsprecher hat, ne? Und das ist in der Regel die nächsthöhere Führungsebene, ne? Und das geht dann aber, also die dann letztendlich sagt, Mensch, das ist doch ein vielversprechender Kandidat und den sollten wir uns jetzt anfangen aufzubauen, ne? Und dann geht das so, dass es in die, ich sag mal, im klassischen Programm losgeht mit Präsentationstechniken, letztendlich Moderation von der Fach- zur Führungspersönlichkeit, letztendlich einzelne Workshops und auch mit einem Mentor, der begleitet. Und am Ende ist es dann letztendlich das Assessment Center, wo dann, Gruppenleiter, Abteilungsleiterebene den Kandidaten fachlich prüft, aber letztendlich auch Coaches, Psychologen oder dergleichen halt eben gucken, ob die Persönlichkeit dann auch entsprechend dem gewachsen ist, ja.
Cool, das finde ich ein spannender Prozess. Interessant, da mal so reinzuhören. Du hast eben aber noch mal was ganz anderes gesagt, was ich interessant fand. Du hast nämlich gesagt, du hast das nie so wirklich geplant, karrieremäßig. Du hast nie geplant, irgendwie in Anführungsstrichen Karriere zu machen. Wenn man sich jetzt deinen beruflichen Werdegang anguckt, dann kann man so ein bisschen erkennen, dass du immer circa 2 Jahre auf einer Position warst und dann mehr Verantwortung übernommen hast. Mich würde mal interessieren, würdest du sagen, das war irgendwie Zufall oder einfach Gelegenheit, weil es gerade gepasst hat? Oder hast du dich nach 2 Jahren in der Regel selber proaktiv selbst nach Weiterentwicklungsmöglichkeiten umgeschaut?
Das ist eine sehr interessante Frage. Es ist tatsächlich so, dass ich immer gezogen wurde, ja. Also, dass ich letztendlich meistens war es so, dass ein Vorgesetzter auf mich zugekommen ist, man ob man eine Zusatzaufgabe übernehmen könnte, weil man sich vorstellen könnte, dass man es eben kann. Und dann hat man die übernommen und damit ist man dann wieder in die Aufmerksamkeit gerutscht, sage ich mal, auch der Geschäftsführung und dergleichen. Und dann ist man letztendlich, ich sag mal, gezogen worden. Aber was ganz klar ist, ich hatte immer Vorgesetzte, denen ich entsprechend zugearbeitet hatte und die auch Fürsprecher für mich waren. Ja, das war schon bei meinem ersten Arbeitgeber so und jetzt auch wieder. Ja, und da entsprechend dann eben über Leistung, ich sag mal, sich in Szene gesetzt, ja. Und so bin ich dann wirklich Stück für Stück vorangezogen worden, ja.
Ich finde das cool, dass du dort gesagt hast, Zusatzaufgaben angeboten wurden, die du dann übernommen hast, weil diese Zusatzaufgaben, das hieß ja nicht direkt, okay, du machst jetzt die Zusatzaufgabe und bist dann in einer höheren Position, sondern du hast ja wahrscheinlich erst diese Zusatzaufgabe bekommen, da war noch gar nicht abzusehen, wo das irgendwo hinführt und bist dann vielleicht darüber irgendwie in eine, in Anführungsstrichen, höhere Position gekommen. War das so?
Ja, es sind oftmals, ja, also es waren oftmals die Aufgaben, genau, das ist tatsächlich so, es waren oftmals die Aufgaben, wo, ich sag mal, wo man eine gewisse Kreativität und einen Freigeist braucht, ja, die, ich sag mal, nicht Schema F sind, ja, beispielsweise, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber es muss meinetwegen ein ganz kompliziertes Messequipment gekauft werden. Und da sind schon zwei Kollegen, haben sich damit irgendwie schwer getan, weil man viel koordinieren muss, man muss Budget besorgen, die Freigaben und dergleichen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Ja? Und so ist man immer wieder irgendwie in Erscheinung getreten, das war jetzt nur eine kleine Aufgabe von denen, und ist immer wieder in Erscheinung getreten, wurde wahrgenommen und das habe ich halt immer gemerkt, dass das positiv angenommen wurde. Aber ich bin vom Typus halt auch so, ich muss Dinge schaffen und deswegen ja, ist es dann für mich, glaube ich, auch so positiv gelaufen.
Aber das ist ja auch schon ein super wertvoller Karrieretipp, wenn man das so sagen kann, dass man sich eben nach diesen Zusatzaufgaben, diesen schwierigen Sonderaufgaben umschauen soll und nicht sich wegducken sollte, sondern da proaktiv drauf zugehen sollte, weil das eben die entscheidenden Punkte sind, die so eine Karriere dann auch fördern können.
Genau. Und eben auf das, also auf das Wissen vertrauen und sich das ruhig trauen, das einfach zu tun mal, ja. Und wie gesagt, sich auch kleine Ziele stecken dann. Ja, das, also ich weiß, das hat schon zu Anbeginn meines Arbeitslebens hat es eigentlich schon mit diesen kleinen Schritten angefangen. Ja, letztendlich, jeder kennt das, man sitzt irgendwo in einer Runde, Teamsitzung oder dergleichen, ist eine Aufgabe, die man noch nicht so richtig einschätzen kann, die jetzt aber, ich sag mal, durchaus leistbar ja klingt. Und die habe ich dann einfach genommen. Ne? Heißt jetzt nicht, dass ich mich nur angeboten habe, irgendwelche alle Sonderaufgaben zu machen, aber sich immer wieder, ich sag mal, ich hatte immer eine so eine Sonderaufgabe, die mich begleitet hat, ja. Und ja, bin dadurch auch immer mit anderen Bereichen in Kontakt gekommen, ja. Und das hat, muss ich sagen, noch im Nachhinein dann wirklich ja zu den entsprechenden Früchten getragen. Ne?
Du hast gerade gesagt, du hast auch früher schon angefangen, so kleine Ziele zu setzen oder hattest schon von Anfang an häufig so Sonderaufgaben nebenbei. Gibt es denn irgendwas, ich sage jetzt mal Fähigkeiten, Wissen, was du heute hast, was du rückblickend gerne früher gehabt hättest? Also wo du jetzt sagst, boah, hätte ich das mal vor 5, 6, 7 Jahren gewusst, das hätte mir das Leben einfacher gemacht.
Ja, also letztendlich mit all den Aufgaben, die man zu tun, mit denen man täglich zu tun hat, ja, sich eine gewisse Gelassenheit zu geben. Da arbeite ich auch immer noch an mir, weil oftmals haben wir ja alle sehr viel Stress und fühlen uns gestresst von irgendwelchen Themen und mittlerweile gucke ich halt, dass ich mir meine Sachen ganz klar sauber durchpriorisiere, was sind die wichtigsten Sachen. Das ist dann quasi, das kann ein Zettel vor einem auf dem Schreibtisch sein und dann bringe ich mir letztendlich Ruhe in meinen Alltag und arbeite die Dinge sukzessive ab. Das mache ich noch heute so und ja, gucke halt immer, was sind meine wichtigsten Themen, die ich gerade habe und versuche mir wirklich Ruhe zu geben in meinen Alltag. So mache ich das zum Beispiel auch am Freitag. Freitag gucke ich mir meine nächste Woche an, nächsten 2 Wochen an und überlege mir einfach, was sind da die nächsten Themen, worauf ich achten muss, die ich mitnehmen muss. Und dadurch bringe ich unheimlich Ruhe in meinen Arbeitsalltag. Und dadurch bin ich dann auch sehr effektiv.
Das finde ich tatsächlich sehr spannend, weil ich habe letztens auch was darüber gelesen, dass im Prinzip, wie wichtig es ist, ich sage jetzt mal, auch Freizeit zu haben, sich Urlaub zu nehmen und dass man sich halt von dem Gedanken verabschieden muss, immer alles zu schaffen, weil die Arbeit, die da ist, ist unendlich. Also man kann immer ewig weiterarbeiten. Deswegen wäre auch meine Frage, wenn du so priorisierst, gibt es da noch mal Sachen, die einfach hinten runterfallen, wo du sagst, okay, nee, es geht einfach nicht?
Also die gibt's immer. Das sind aber dann vornehmlich wirklich Themen, ich sag mal, die man auch übermorgen und übermorgen erledigen kann. Was ich wirklich mir auch angewöhnt habe, ist, dass ich die Wichtigkeit der Themen sehr gut einschätzen kann und dass ich dann wirklich, wenn ich merke, irgendwas wird brenzlig oder ist auch nicht mehr leistbar, und leistbar durch mich, durch mein Team, dass ich dann halt eben das offene Gespräch auch mit meinen Vorgesetzten führe und da immer mit einem Vorschlag einer Priorisierung daherkomme und dann letztendlich das Agreement hole, ja, und dass man dann einfach sich abstimmt. Und somit sag ich mal, fällt dann schon relativ wenig runter, weil es eben abgeklärt ist, ja, dass wir gewisse Themen dann etwas nach hinten schieben müssen. Weil auch mein Team hat dann irgendwie nur endliche Kapazitäten und auch mein Team kann ich nicht permanent, ich sag jetzt mal, überpacen, das geht natürlich nicht. Aber ich versuche das immer mit einem Agreement, auch mit den jeweiligen Abteilungen, das muss noch nicht mal mein Chef sein, wenn wir irgendwo was zu liefern haben und versuche dann eine Lösung zu finden. Und in der Regel, das zeigt die Erfahrung, klappt das sehr gut.
Okay, das war jetzt schon sehr, sehr konkret. Deswegen wird die nächste Frage vielleicht ein bisschen tricky zu beantworten für dich. Aber ich stelle sie immer, deswegen kommt sie ja auch jetzt. Hast du irgendwas, eine Kleinigkeit, so ein Quick Hack oder was Anfassbares, was unsere Hörerinnen und Hörer morgen anders machen können, um ihre Karriere so ein bisschen frischen Wind zu verleihen? Kann auch ein kleiner Denkanstoß sein. Du hast es eben schon zum Beispiel mit dem Zettel, mit dem Priorisieren, das ist ja schon eine super Sache. Fällt dir da noch irgendwas ein?
Ja, auf jeden Fall reflektieren. Ja, reflektieren. Sich immer zu überlegen, wer bin ich gerade, wo bin ich gerade, macht mir das Spaß, was ich mache, weil nur dann ist man wirklich gut. Und wirklich immer wieder in sich reinzuhorchen und sich zu überlegen, ob das, was man gerade tut, das Richtige ist.
Okay, das finde ich ein spannender Tipp und zwar auch so wirklich konkret, also sich hinsetzen, vielleicht mal mit Stift und Papier oder machst du das mehr so on the fly, mal kurz, wenn die Ampel rot ist, weil bei mir funktioniert das zum Beispiel nie, wenn ich das immer irgendwann nur zwischendurch mache, ich muss mir dafür wirklich konkret irgendwie Zeit nehmen.
Ja, also ich kann das auch nicht planen. Ich fahre viel Auto, von daher passiert es dann oft im Auto, dass ich so überlege, Mensch, wie ist das gelaufen, was war da los? Aber auch einfach abends, wenn ich hier auf meinem Bänkchen sitze, dann kann das schon mal vorkommen, dass ich da mir meine Gedanken mache. Aber ich beschäftige mich permanent mit meinem Handeln und mit meinem Tun. Von daher, also bei mir ist das ein fortlaufender Prozess, der begleitet mich eigentlich immer.
Spannend, kann man auf jeden Fall gut mitnehmen. Tobias, vielen, vielen Dank für die tollen Insights und für die ganzen Sachen, die du mit uns hier geteilt hast. War sehr, sehr spannend. Dankeschön.
Lennart, ich danke dir.
Das war unsere Episode mit Tobias Bleckmann. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann zeig uns das doch, indem du diesen Podcast deinen Kolleginnen, Kollegen und Freunden weiterempfiehlst. Ansonsten bis zum nächsten Mal bei Rocket Engineers.